Ich bin Tor Alexander, ich berate zum Auswandern nach Bolivien und nach Lateinamerika. Und heute gibt es die sechste Episode unserer Latino-Tour mit Roman Topp und mit mir, Tor Alexander. Wenn dich das interessiert, wenn dich Bolivien interessiert, bleib dran, bis gleich. So, hallo Roman, grüß dich.
Buenas tardes.
So, Thema heute ist Bolivien. Bolivien ist das erste Land, was wir jetzt quasi von Süden nach Norden durchgehen, wo es nicht einheitlich 200 oder wo es nicht einheitlich eine Netzspannung gibt, sondern es gibt teilweise oder größtenteils 220 Volt und in La Paz und noch in Viacha 110 oder 115 Volt, aber noch 50 Hertz. Fand ich interessant und bemerkenswert. Das kriegt man ja auch immer so als Reisender nicht so richtig mit. Du hast bloß immer das Problem, dass die Stecker da ein bisschen anders aussehen und steckst dein Zeug da rein und es funktioniert. Was meinst du dazu?
Ist mir eigentlich vollkommen egal, solange die Geräte funktionieren, da funktionieren sie. Man hat ja hier seinen Adapter, da habe ich sogar in Reichweite. Eins, zwei, der dritte steckt gerade. Ne? Seine Adapter, die hat man natürlich als dauerhaft Reisender am Mann. Und wie viel Hertz und Watt und Volt das ist, mir egal.
Ja, ist richtig, weil die neueren Netzteile, sich den Teil vom Strom und von der Spannung rausnehmen, den sie brauchen. Und solange du da über 10, 20 oder 50 Volt bist, arbeiten die meisten. Außer jetzt vielleicht Kühlschrank oder Geräte, die ein bisschen mehr Leistung brauchen, da macht das schon, spielt das schon eine Geige.
Ja, toll, Alexander. Dann erzähl doch mal etwas über die Daten von Bolivien. Wo liegt das und was hat das Land für eine Größe und Einwohnerzahl?
Bolivien ist jetzt das zweite Binnenland und eins der beiden Binnenländer, die wir jetzt quasi durchgehen. Und in Südamerika, das andere war ja Paraguay, das hatten wir in der letzten Episode. Heute sind wir bei Bolivien, hat keine Küste, ist ungefähr dreimal so groß wie Deutschland, ein bisschen über 1 Million knapp, also 1.100.000 Quadratkilometer, also schon ein Riesending. Hat 11 Millionen Einwohner, aber nur. Davon sind ungefähr 72% Indios sowie Mestizen, Kreolen und Europäer. Hauptstadt La Paz ist auch eine interessante Hauptstadt. Bei den meisten Städten ist es ja immer so, dass die gehobeneren Wohngebiete immer weiter oben sind. In La Paz ist es genau umgedreht. Je reicher das ist, umso tiefer liegt das Stadtgebiet. Je ärmer, umso höher. Fand ich bemerkenswert, als ich das letzte Mal oder das vorletzte Mal in La Paz war. Das Land ist zu 66% bewaldet. Ich nehme an, der Großteil des Waldes, der Waldflächen, liegt in den niederen Flächen, die Richtung Amazonas rübergehen, Richtung Brasilien liegen. 25% des Landes sind Wiesen- und Weideflächen. 4% wird für Ackerbau genutzt und 1,3% der Fläche bedeckt Wasser. Fand ich auch interessant. Es gibt da so große Salare, wie sie das nennen, so Salzseen, die austrocknen in der Trockenzeit, wo man mit dem Auto drüber fahren kann. Uyuni ist so der bekannteste und gibt da noch einige weitere Lagunen und Seen und so weiter. Grenzen, weil es ein Binnenland ist, hat es einige. Über 1000 Kilometer zu Peru, über 3000 Kilometer zu Brasilien, über 700 Kilometer zu Paraguay, über 700 zu Argentinien und über 800 Kilometer zu Chile im Westen. Ne? Ich war ja auch in der alten Hauptstadt in Bolivien. Das hat mir ja schon mal in einer anderen Folge kurz be beredet gehabt. Das ursprüngliche Bolivien war dreimal so groß wie heute. Zwei Drittel hat da so ein verrückter Präsident für zwei Kisten Gold und ein weißes Pferd an die Brasilianer verschenkt.
Sucre ist übrigens immer noch die Hauptstadt, lediglich der Regierungssitz. Der ist in La Paz, aber nominell ist es weiterhin Sucre. Übrigens eine der schönsten Städte, die ich auf diesem Doppelkontinent bereist habe. Cartagena in Kolumbien finde ich immer noch die allerschönste Stadt. Cusco hat mir gefallen, Buenos Aires, aber Sucre ist mindestens auf Platz 4 eine ganz tolle Stadt. Allgemein habe ich Bolivien unterschätzt. Ich habe das lange vor mir hergeschoben. Außer Venezuela ist es das letzte Latino-Land, was ich in Südamerika bereist habe. Hat sich vorher irgendwie nie ergeben. und hat es doch sehr schnell geschafft, in meinem Herz anzukommen, dass ich da auf jeden Fall einige Male wieder hin möchte.
Ja, Sucre ist eine schöne Kleinstadt, finde ich. Im Vergleich jetzt zu einigen anderen Großstädten in
Idyllisch.
Südamerika ist recht idyllisch romantisch, ja. Wie war denn jetzt so dein Eindruck bezüglich Infrastruktur und Sicherheit? Wann warst du das letzte Mal in Bolivien? Das war jetzt vor kurzem, erst vor einigen Monaten, ne?
Ja, vor 2 Monaten, genau. Das war Oktober, November, ja, September auch schon. September, Oktober, November 2023. Ich habe angefangen in Santa Cruz. Das ist nicht die Hauptstadt, aber die größte Stadt. Übrigens sehr ähnlich Asunción in Paraguay. Heiß. Im Tiefland ist es dort heiß. Das ist eben ein Vorteil an den Bergen. Da wird es dann wieder etwas kühler. Hat mich jetzt nicht so wirklich überzeugt. Ist halt eine schöne Stadt, wenn man Business machen möchte, zum Leben, zum Reisen. Naja, muss sie nicht gesehen haben. Dann bin ich in so ein Dörfchen nach Samaipata, sehr deutschlastig, was ich persönlich positiv finde. Allerdings auch zumindest von den Grundstücken her sehr teuer. Die Straßen, die sind vernünftig. Natürlich ist in so einem Ballungsraum hast du ein Verkehrsthema. Klar, da fahren dann viele entlang. Von dort aus bin ich eben nach Sucre, das mit dem Bus. Serpentinen, Bergen rauf, Berge runter. Und wenn die Straßen noch so gut sind, Berge sind Berge. Und da haben sie natürlich nicht alles durchtunnelt. Das heißt also auch dort, dass da mal 10 Kilometer auch lange dauern. Ne? Das darfst du nicht vergleichen mit so deutschen Autobahnverhältnissen. Mit den Bergen kommst du langsam voran. Ne? Da ist hier ein Trecker vor dir, da ist da ein Lastwagen vor dir und du stehst oder du schleichst. Des Weiteren war ich in der Weingegend unten in Tarija, in Cochabamba, was mir am besten gefallen hat, und zum Schluss dann eben auch in La Paz. Die Stadt ist ein großes Abenteuer. Ich habe mich vom Sicherheitsempfinden in Bolivien sehr wohl gefühlt. Bin jetzt aber auch nicht derjenige, der irgendwie nach Mitternacht noch auf der Straße rumspringt, sondern eher, ja, recht ruhig. Ich kenne die Sicherheitsregeln, was dann eben zu beachten ist, in welche Viertel man nicht reingeht, welche Wertsachen man nicht offen zeigt, dass du da nicht mit der Rolex rumklunkerst, wenn du da durch die Straßen marschierst. Und deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Insbesondere bin ich beeindruckt, als in dem besagten deutschen Dörfchen Samaipata der lokale Taxifahrer, der uns dort durch die Gegend chauffiert hat, hat sein Auto stehen lassen, hat den Schlüssel im Schloss stecken lassen, also im Zündschloss unterm Lenkrad und die Türen offen gelassen und geht mit uns ins Restaurant. Ich so, du hast da was vergessen. Er sagt, wieso vergessen? Da sollen mein Auto klauen. Die kennen mich ja doch alle.
Ja, als ich da in Bolivien unterwegs war, hatte ich da auch keine großen Probleme. Und es kann dir leicht mal in Bolivien passieren, dass du halt von 5000 Meter Richtung 1500 Meter runtergehst und alle Klimazonen durchfährst. Da gibt es ja auch die gefährlichste Straße der Welt, die ist in Bolivien. Die hatten sie dann irgendwann mal gemacht. Da gibt es eine Ausgleichsroute, aber die ist dann auch wieder abgesackt und funktioniert auch nicht so richtig. Und das, was ich da als beeindruckendes fand, das war die einzige Straße, wo du links fahren sollst. Weil wenn du runterfährst, hast du links den Abgrund. Dann kannst du da so runtergucken. So, und meine Begleiterin fahr nicht so weit links. So, ich habe noch 30 Zentimeter Platz hier. Und da sind wir aber auch wirklich von 5000 Meter auf 1500 Meter durch alle Klimazonen durch Nebel, durch Wolken. War ein richtiges Abenteuer. Also, es ist ein Land eigentlich, klar, es ist dreimal so groß wie Deutschland, was auch recht vielfältig ist. Du hast halt bloß leider keine Küsten und in den Seen kannst du jetzt nicht unbedingt baden. Klar, im Norden hast du noch den Titicacasee, der zur Hälfte mit Peru geteilt wird. Da ist es auch ein bisschen frisch, das ist ja der höchste Binnensee. Aber es ist ein, finde ich, ein Land, was man unterschätzt, was sehr interessant ist, wo eigentlich viel Platz da ist, wo man sich verkrümeln kann.
Absolut. Das habe ich mir auch gedacht am Titicacasee. Und wenn die Welt noch so sehr crasht, was soll hier bitte schön passieren? Nun, du hast hier Süßwasser ohne Ende in dem See. Es ist sonnig, du bist ja schon fast über den Wolken. Und ja, nachts wird es frisch, das muss man sagen. Und selbst die Eulen Inka, die haben da ja schon auf den Bergen ihre Plantagen angelegt. Also hier diese Stufen auf den Bergen, dass die dort ihr Gemüse einbuddeln können. Und wenn es noch so sehr auf der Welt kracht, da wird nichts passieren, da kommt nichts hin.
Ja, apropos nachts kalt, du kannst ja tagsüber baden gehen.
Es ist frisch. Es
Ja,
ist
das
frisch,
stimmt
ja.
schon. Aber
Hab
das.
mir da übrigens einen ganz fiesen Sonnenbrand geholt,
Ja.
weil ich mich dort mit jemandem unterhalten habe, da 2 Stunden lang mit einem anderen Deutschen bestens verstanden. Und das war so schön, in der Sonne zu sitzen, obwohl es hier außenrum eher kühl ist, auf den See zu schauen, zu frühstücken. Und Mann, bin ich nachher rot gewesen. Man unterschätzt das Ganze. Ist ja wie beim Skifahren, nur weil du da irgendwie auf 3000 Meter Höhe bist und es kalt ist, heißt es ja noch lange nicht, dass die Sonne nicht gefährlich wäre, ne? Ja.
Ach so, vielleicht noch ganz kurz, Straßen, wie waren die? Eigentlich, die sind mittlerweile recht gut, ne? Also zumindest die Hauptstraßen, wenn du jetzt nicht gerade Schotterpiste fährst.
Ja, das, was ich gefahren bin, eben von Santa Cruz nach Samalpata und dann nach Sucre, hatte ich ja erwähnt. Das war eine vernünftige Straße. Nur eben mit den Bergen, da bist du langsam. Ansonsten bin ich nur geflogen. Ja, gut, dann auch mal so auf dem Weingut raus. Das war schon recht vernünftig. Ja.
Situation während der C-Krise?
Mittel, Mittel. Nicht ganz so extrem wie in den südlichen Staaten, Chile, Argentinien, Uruguay. Auch nicht ganz so liberal wie Mexiko oder Paraguay. Ich meine, also auf jeden Fall hatten sie lange Zeit PCR-Pflicht. Ob sie Impfpflicht bei der Einreise hatten, weiß ich schon gar nicht mehr. Also auf jeden Fall war das so auch einer von den Gründen, warum ich mir das Land dann eher so fürs Ende aufgehoben hatte. Wahrscheinlich ist auch da, wie so häufig, zu unterscheiden zwischen Stadt und zwischen Land. In der Stadt, da können sie regulieren und kontrollieren. Auf dem Land macht sowieso jeder, was er will. Wahrscheinlich nicht der schlechteste Ort, wenn es wieder losgeht.
Ja, und du hast einen ziemlich hohen Anteil von indigenen Bevölkerung, ne? Und da werden sie halt gucken, dass sie die vielleicht nicht so striezen. Und dann bist du Ausländer, Touri, das heißt, du bist eigentlich als Letzter dran. Was mir noch so in Erinnerung ist, halt von den dicken Indio-Frauen, die da noch dick eingemuppelt sind und noch dicker, also so quadratisch praktisch gut,
Aber wirklich, ja.
recht bunt gekleidet, Quadrate, die da so durch die Gegend laufen, jetzt im übertriebenen Sinne.
Nee,
Und
das ist wirklich so. Die Menschen sind Kubikmeter. Die reichen mir bis zum Ellenbogen. Die sind so kurz. Die Natur hat die eben so geschaffen, da oben auf den Bergen, weil da der Sauerstoff so dünn ist, die Luft so dünn ist. Und ja, dass das Herz dann eben nicht so viel Kraft braucht, nur einen kleinen Körper mit Sauerstoff versorgen muss, das hat die Natur nicht zufällig gemacht, ne? Und ansonsten ist es halt ein Schönheitsideal, dass die Frauen sich dann auch noch hier so einen Metallreifen noch so um den Arsch rumbunden, dass er noch fetter aussieht. Wenn es gefällt, steht unser eins nicht zu, deren Kultur zu kritisieren. Das ist mal einfach eine Beobachtung. So ist es nun mal, ne? Wenn
ja,
es denen gefällt, ist ja alles gut.
man könnte jetzt natürlich auch ketzerisch sagen, die leben ja eh schon so hoch, die müssen nicht so groß werden, um zum Himmel, um zum Wolken zu reichen. Ne? Wir sind ja Flachländer, weiß ich, 100 Meter, 500 Meter, da haben wir noch ziemlich viel Platz bis zu den Wolken. Und wenn du da aber auf 3 oder 3.500 Meter lebst, was ja ein Teil des Landes auf dieser Höhe ist, da musst du nicht so riesig werden, um die Wolken greifen zu können.
Apropos, weißt du, wo das herkommt mit den Hüten, die die tragen? Die
Ne?
Frauen tragen ja sehr oft Männerhüte.
Ja.
Die Spanier, ja doch, das ist Teil von deren Tracht geworden. Die Spanier sagten, ja gut, die Menschen da unten sind so klein, ne, jetzt machen wir auch kleine Hüte für die. Und dann kamen sie an und haben festgestellt, okay, die Menschen sind klein, aber das heißt nicht, dass die kleine Köpfe haben. Die Köpfe sind zumindest in Proportionen gesehen, sind die dann eben normaler. Ja, scheiße, jetzt haben wir hier ein paar Schiffe voller Hüte und die passen keinen. Und da haben sie das dann den Frauen, die ja kleinere Köpfe als Männer haben, haben das dann den Frauen verkauft als der letzte Schrei aus Europa, dass Frauen alle Männerhüte und Zylinder tragen. Und so ist das dann dort in die Kultur und in die Tracht übergegangen.
Interessant, ja.
So viel zur westlichen Arroganz in Bolivien, ja.
Ja, gibt es ja auch in der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, gibt es ja auch einen Stamm, die Herero, die wilhelminisch sich kleiden. Ne? Und das sieht echt gut aus, wenn die da mit diesen alten wilhelminischen Kleidern, mit Kopfbedeckung da zu ihren Volksfesten mit auffahren, sind schon einige interessante Fotomotive. Aber wie gesagt, in Afrika, wir sind jetzt in Lateinamerika. Wie sieht es denn da aus mit deutschen Gemeinschaften in Bolivien? Bist du da über einige gestolpert?
Dünn, aber gibt es. Samaipata, das ist eine von den Hochburgen. Dann gibt es noch den sogenannten Zufluchtsort, so eine deutsche Kolonie, die dort am Entstehen ist. Ich sehe es kritisch, wobei ich den Gründer sympathisch finde, aber beim Projekt bin ich nicht überzeugt. Auf jeden Fall haben sie dort auch die Mennoniten, so im südlichen Teil nach Paraguay, Argentinien hin. Und natürlich auch eine deutsche Gemeinschaft ist dann über die Telegram-Gruppen und sowas auch leicht zu finden. Also ja, gibt Deutsche. Es ist aber kein traditionelles Einwanderungsland für Deutsche. Die sind alle eher südlich und deswegen auch eher so die neueren Deutschen, die rüberkommen.
Erklär mal kurz für die nicht kennen, die Mennoniten, wer ist das?
Eine religiöse Gruppierung, die so vor rund 100 Jahren rüber ist, also in unterschiedlichen Wellen. Die sind, ja, erst waren sie in der Schweiz, dann in Holland und dann sind sie als Russlanddeutsche rüber nach Russland und dann einige dann in der stalinistischen Zeit rüber nach Südamerika, einige dann auch erst nach der Wiedervereinigung, nach der Perestroika. Und die Mennoniten, die haben eine sehr, sehr starken Zusammenhalt. Dass die ihre Kultur niemals aufgegeben haben, sind sehr freundliche Leute, sehr tüchtige Leute, so ein bisschen mit den Amish zu vergleichen, dass die jetzt nicht unbedingt jeden neuen Hype mitnehmen, aber jetzt auch nicht ganz hinterm Mond leben. Also sind sehr sympathische Menschen in einer ja, evangelischen Glaubensrichtung.
Gibt es noch weitere Besonderheiten im Land?
Das Preisniveau. Wir haben noch nicht über das Preisniveau gesprochen.
Stimmt.
Bolivien ist das günstigste Land in Südamerika. Ja gut, mit dem Wechselkurs Argentinien aktuell. Aber so normale Preise ist es das günstigste Land und das mit einem beachtlich hohen Preis-Leistungs-Verhältnis, eine sehr gute Warenverfügbarkeit. Und ich finde das Land sehr unterschiedlich. Während Paraguay ja so wirklich wenig bis gar nichts zu bieten hat. Du hast im Norden hast du den Amazonas, dann hast du die höchsten Berge des Kontinentes, du hast die Seen, du hast große Städte, du hast kleine Städte, Tiefland, Hochland, indigene Bevölkerung. Das ist sehr kulturell reich und vielfältig. Die Menschen lieben Straßenparaden und machen dann damit Blasmusik, ziehen sie dort durch ihre Städte. Und das ist wirklich schön, also sollte man mal gesehen haben.
Ja, und es hat auch einige Hochflächen, ne? Altiplano ist ja so ein bekannter Name für Hochflächen. Du hast dort kahle Berge mit Lagunen, wo Flamingos sind. Du hast Salzseen. Also es ist ein Land, was wirklich interessant ist. Und der, sag mal, der Amazonas-Teil, der tiefgelegte Teil Richtung Amazonas hin, der ist halt bis auf so eine Ringstraße und ich glaube, in der Nähe von Santa Cruz gibt es auch so eine große Düne, so als Sehenswürdigkeit. Da hast du Riesenberg Sand mitten in der Pampa, in der grünen Pampa. Ne? So, aber ansonsten ist da halt noch ziemlich viel Natur und du kannst dich da auch, ich sag mal, verlaufen. Ne? Ist ja auch recht dünn besiedelt, hatte ich ja eingangs erzählt. Bei 11.000 oder sagen wir 1.100 Quadratkilometern und 11 Millionen Einwohnern, da kannst du ausrechnen, dass da ein Einwohner auf 1.000 Quadratkilometer kommt. Nee, stimmt nicht. Aber so ähnlich.
Da musste ich auch gerade nachdenken. Nee.
Jetzt muss ich mal nachrechnen.
Es ist nicht die Antarktis.
Nee, warte mal, das sind 1 Million Quadratkilometer. Das heißt, du hast 11 Leute pro Quadratkilometer. So rum. 11 Leute pro Quadratkilometer und ein Quadratkilometer ist ein Kilometer mal ein Kilometer. Und in den Städten sind die gestapelt. Also hast du da in anderen Regionen viele Kilometer, wo keiner kommt. Gut, sind wir durch. Dann danke ich dir für deine Ausführung, Roman. Und du, lieber Zuschauer, wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal, mach den Daumen hoch, komm in unsere Telegram-Gruppen und bleib uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Land. Ciao.